Also das sind teilweise ganz einfache Dinge, die man tun muss und die gar nicht so wirklich viel Geld kosten. Dafür muss ich keine teuren Supplements kaufen, dafür brauche ich auch kein Abo im Gym. Dafür brauche ich teilweise nur mein Eigengewicht, mit dem ich Übungen machen kann oder raus in den Wald und eine Runde drehen.
Eins ist klar, es sind immer dieselben Dinge, die zählen, wenn es darum geht, wie man gesund bleibt. Mit wem ich in unserem Podcast Wissen, was dir gut tut, auch spreche. Es geht immer darum, dass man sich mehr bewegen sollte, gesünder essen, gut schlafen, nicht rauchen und Untersuchungen wahrnehmen. Egal bei welcher Krankheit, ob Krebs, Herzprobleme, Diabetes Typ 2, Demenz. Eine gute Vorsorge kann also vieles verhindern. Und wir haben in Sachen Gesundheit sehr viel selbst in der Hand. Doch nutzen wir dieses Potenzial ganz oft gar nicht. Ich bin Annette und bei mir heute ist eine Frau, die das unbedingt und gerade auch bei uns Frauen ändern möchte. Judith Gerlach ist bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und eben ganz bewusst auch Prävention. Vielen Dank, dass Sie heute ins Studio gekommen sind, Frau Ministerin.
Sehr gerne, ich freue mich.
Sie haben sich das Thema Prävention auf die Fahnen geschrieben. Daher zu Beginn gleich knackig, verraten Sie uns Ihre drei besten Vorsorgetipps.
Also zum einen mal zur Vorsorge zu gehen bei den Ärzten, je nachdem, was ansteht im jeweiligen Jahr. Zum anderen Schlaf priorisiere ich. Das ist vielleicht eine ungewöhnliche Aussage für eine Politikerin, weil wir ja zumindest in früheren Zeiten eher dafür bekannt waren, dass man sich gerühmt hat für möglichst wenig Schlaf. Ich achte sehr auf meinen Schlaf, das heißt nicht möglichst lang, sondern möglichst effizient. Dann kann ich gut denken und zwar auch bis in den späten Abend hinein, wenn es mal sein muss. Und das Dritte ist tatsächlich täglich Bewegung zu integrieren. In irgendeiner Form. Also ich schaue schon ein bisschen darauf, dass meine Schrittzahl passt und sei es, dass ich mittlerweile telefoniere, im Laufen telefoniere. Mhm. Das heißt, es findet, sofern ich nicht im Auto sitze, kein Telefonat mehr statt, ohne dass ich nicht irgendwo meine Runden drehe. Und damit schaffe ich es dann tatsächlich, auf eine ganz gute Schrittzahl zu kommen.
Ja, das höre ich immer wieder. Franziska Knuppe, Ex-Model, macht das so und Barbara Klein war hier im Podcast letzte Woche, die Fitnessunternehmerin, die das auch empfiehlt. Mhm. Also ja, eigentlich ein super Tipp, den wir alle beherzigen könnten. Warum dieser Fokus bei Ihnen auf Prävention? Ist das der Konsens heute bei Experten, dass wir eben alle viel mehr darauf setzen müssten? Sie sagten ja, Prävention ist kein nice to have, sondern eine Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen weg von der Reparaturmedizin hin zur Gesunderhaltung.
Wir haben uns am Anfang der Legislaturperiode überlegt, das Ministerium umzubenennen. Das heißt jetzt nicht mehr Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, sondern hat auch die Prävention im Namen. Und es soll natürlich nicht nur bei der Benennung bleiben, sondern wir wollten dieses Thema in den Fokus rücken. Wir haben einen Masterplan für Prävention auf den Weg gebracht in den letzten Monaten und wir möchten den Fokus auch im Gesundheitssystem eher darauf lenken, dass extrem viele Chancen darin liegen, schon vorab Krankheiten erst gar nicht zuzulassen. Wir waren in den letzten Jahrzehnten in unserem Gesundheitssystem sehr darauf konzentriert, einfach nur in Anführungszeichen zu heilen. Und das ist auch okay und das hat bisher auch gut geklappt und ich glaube, man ist auch in Deutschland da diesbezüglich wirklich gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz besteht so viel Potenzial darin, die Gesunderhaltung noch ein bisschen voranzutreiben und nicht nur Potenzial für uns persönlich, weil wir immer älter werden alle, aber wir wollen natürlich auch gesund alt werden. Das heißt, es bringt uns persönlich relativ wenig, wenn wir zwar älter werden, die Spanne, in der wir gesund sind, sich aber verkleinert. Das heißt, es ist ein persönlicher Antrieb, aber zum anderen auch ein systemrelevanter, weil wir eben alle älter werden, weil wir in Teilen die letzten 1-2 Jahrzehnte multimorbid sind, also das heißt mehrere Krankheiten haben. Es belastet natürlich auch unser System extrem. Auch deswegen sollten wir und sollte ich auch als Politikerin darauf achten, was macht das mit unserem System und wie kann Prävention dafür sorgen, dass wir unser System auch unterstützen, nicht völlig überlastet zu sein?
Ja. Seit wann gibt es diese Erkenntnis? Also die begegnet mir plötzlich gefühlt immer öfter, dieser Shift. Also wir haben uns ja lange darauf ausgeruht, immer zu denken, wenn ich krank bin, wird mir geholfen.
Darauf sollten wir uns auch weiterhin verlassen und diese Systeme sollten auch weiterhin tragen, aber es wird schwieriger, dass sie es tragen können, weil die Bedarfslage von uns dadurch, dass wir immer mehr ältere Menschen auch haben, die natürlich auch eine andere Bedürfnislage haben, was Krankheit anbelangt, aber auch Pflege, das wird mehr. Jüngere Menschen weniger, auch wenn ich mir das Personal dann anschaue, was wir benötigen in der Pflege oder auch in der Medizin und auch finanziell, und die Diskussion haben wir heute schon sehr extrem, stoßen wir an unsere Grenzen, nicht nur in den Krankenkassen, sondern auch darüber hinaus. Also bedingt ist, schon allein unsere Systematik, dass wir uns mehr damit befassen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Prävention immer noch als nice to have gesehen wird. So in der Art, ja, weiß ich schon, ich weiß schon, was ich tun muss. Aber am Ende, dass es wirklich jeder ernst nimmt, das ist noch nicht so durchdrungen. Ich glaube, bei Einzelnen schon, die das für sich persönlich vielleicht auf die Agenda gesetzt haben. Aber in der Breite der Gesellschaft wird dieser Geist, seinen Körper gut zu behandeln, die Gesundheit zur Priorität zu machen, nicht so geatmet wie in anderen Ländern, wie in Japan zum Beispiel. Ja, die haben ein anderes Verständnis, wie sie mit im Körper umgehen, aber auch ein anderes gesellschaftliches Verständnis, was sie in der Breite trägt. Das sehe ich in Deutschland noch nicht und daran arbeite ich aber, dass man mit verschiedenen kleinen Puzzleteilen und auch Rahmenbedingungen unsere Gesellschaft auch dorthin führen kann.
Ja, interessant. Wie ist das in Japan? Vor allem dieses gesellschaftliche, die Sichtweise?
In Japan ist es ein Selbstverständnis, seinem Körper auch gutes Essen zuzuführen. Das spielt Gemüse, hat eine ganz andere Rolle als bei uns in Deutschland. Auch Bewegung wird ganz anders in den Alltag integriert. Auch bei Arbeitgebern, die da andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit man eben auch körperlich gut durch den Arbeitsalltag kommt. Es gibt auch mit Sicherheit Schattenseiten, weil es natürlich auch immer zu Druck innerhalb von der Gesellschaft führen kann, möglichst gesund zu leben. Es hat schon auch Nachteile. Alles in allem, glaube ich, muss man einen guten Mittelweg finden und den sehe ich aber in Deutschland noch nicht, weil zwar ja immer mehr darüber gesprochen wird und darüber freue ich mich auch, dass in der Öffentlichkeit, auch in den Medien mehr Fokus gelegt wird auf Prävention, das Ganze auch nicht mehr als langweilig gesehen wird. Wir müssen aber schauen, dass es wirklich breitenkompatibel ist. Ich meine damit nicht Longevity und wir nehmen jetzt alle ein paar Supplements und wir leben alle ganz toll, bis wir 120 sind. Dazu gehört weitaus mehr. Und meistens sind es wirklich in Anführungszeichen langweilige Dinge, wie bewusst auf die Ernährung schauen, mehr Bewegung ins Leben integrieren, auf den eigenen Schlaf achten, bewusstes Konsumieren auch von Lebensmitteln, die man vielleicht nicht so häufig konsumieren sollte. Also das sind teilweise ganz einfache Dinge, die man tun muss und die gar nicht so wirklich viel Geld kosten. Dafür muss ich keine teuren Supplements kaufen, dafür brauche ich auch kein Abo im Gym, dafür brauche ich teilweise nur mein Eigengewicht, mit dem ich Übungen machen kann oder raus in den Wald und eine Runde drehen.
Sehen Sie das auch als Bildungsproblem? Also ich sehe, dass diese Schere immer größer wird. Wir sprechen jetzt hier und schreiben ganz viel darüber, Prävention. Und wenn ich rausgehe, ich meine, in Deutschland werden die Menschen, Adipositas nimmt extrem zu. Ja, also es gibt ganz viele, die erreicht man damit gar nicht mit dem Thema. Woran liegt das?
Gesundheitskompetenz ist das A und O. Weil wenn ich die nicht habe, fällt es auch schwer, die Sinnhaftigkeit zu sehen, warum ich das tun sollte und damit auch Prävention in welcher Form auch immer in meinen Alltag zu integrieren. Und das muss möglichst einfach sein. Trotzdem reicht es nicht, nur zu wissen, was gut ist. Also da erwische ich mich selbst, was ich immer so alles predige tagsüber und das dann trotzdem bei mir auch nicht immer so hinbekomme, ja, oder dann nicht konsequent genug bin. Das heißt, man braucht Ansätze, ob das in der Schule ist oder ob das im Arbeitsalltag ist oder auch im privaten Leben, die es mir möglichst einfach machen und die Hemmschwelle möglichst niedrig setzen, ein gesundes Leben zu führen und nicht das Gefühl zu haben, dass ich mich jetzt jeden Tag kasteien muss. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann wird das niemand wirklich lange machen und am Ball bleiben. Das heißt, es muss integrierbar sein in den Alltag und die Gesundheitskompetenz setzt für mich, und das ist ganz entscheidend, schon an den Schulen an. Und da geht es nicht nur um Unterricht, sondern da geht es auch darum, wie viel dürfen sich Kinder bewegen. Wir haben zum Beispiel in Bayern ja die Bewegungshalbe Stunde in den Grundschulen eingeführt. Das finde ich wichtig. Und da geht es gar nicht darum, dass sie jetzt unbedingt Leichtathletik machen in dieser halben Stunde, sondern dass die ihren natürlichen Bewegungsdrang, den Grundschüler haben, auch ausleben dürfen. Und Bewegung als etwas Positives ansehen, was auch ihren Geist wieder aufweckt, um dann wieder auch ein bisschen stillsitzen zu können und zum Beispiel dann der Mathestunde folgen zu können. Oder auch viele Kinder essen heutzutage natürlich in den Schulen ihr Mittagessen. Und das wird auch immer mehr, weil wir auch wollen, dass die Eltern arbeiten beide. Das heißt, die Kinder sind länger in den Schulen, dann brauchen die ein ordentliches Essen. Und damit meine ich jetzt nicht jeden Tag Brokkoli-Auflauf, weil das würden auch meine nicht jeden Tag essen. Also so, dass Kinder es auch gerne essen, aber dass es trotzdem ein vollwertiges Mittagessen ist, was ihnen alle guten Nährstoffe zur Verfügung stellt und ihnen auch zeigt, im Bestfall natürlich auch in der Eigenherstellung, wie gutes Essen hergestellt werden kann, dass Kochen vielleicht auch Freude macht und dass gesundes Essen nicht unbedingt eklig sein muss, sondern Spaß machen kann und satt macht und vor allem Energie gibt für die andere Hälfte des Tages. Und dafür brauche ich gar keine Unterrichtsstunde, sondern es reicht, dass man ihnen es zeigt und dass man wirklich jedem Kind, egal aus welcher Familie es kommt, auch ein ordentliches Mittagessen zur Verfügung stellt. Das finde ich ganz wichtig. Das ist auch ein Teil unseres Masterplans Prävention mit den Speiseplan-Checks, die wir auf den Weg gebracht haben, die dafür sorgen sollen, dass jede Schule da gute Angebote machen kann.
Ja. Auf den Masterplan wollte ich jetzt kommen. Sie haben den aufgesetzt, Masterplan Prävention, weil unser Gesundheitssystem vor diesen Herausforderungen steht. Der Plan enthält konkrete Ziele und 250 Maßnahmen. Was sind das für welche? Wie kommen die bei den Menschen an?
Der Plan wird nach und nach bei den Menschen ankommen. Wir haben natürlich auch sehr theoretische Gesundheitsziele, die wir uns setzen. Zum anderen geht es aber wirklich darum, und deswegen auch so eine Vielzahl an Maßnahmen, vor Ort Maßnahmen anzubieten, Projekte, Initiativen, die die Menschen erreichen. Weil das eine ist, wenn wir irgendeinen ganz schlauen Plan haben in der Schublade der Ministerin, dann kann ich einen Haken hinter meine politische Agenda machen, aber es muss ja die Menschen irgendwie erreichen. Deswegen haben wir auch relativ sehr kleinteilig uns überlegt, welche Maßnahmen könnten denn auch vor Ort ankommen. Und es ist zum Beispiel der Speiseplan-Check, den ich schon benannt habe, oder auch Sportangebote. Wir haben überall in Bayern Gesundheitsregionen Plus. Die verknüpfen im Grunde genommen die Gesundheitsstakeholder vor Ort, machen kostenlose Angebote. Und da soll es in dem Fall darum gehen, dass es Bewegungsangebote vor Ort in den Städten, in den Gemeinden, in den Landkreisen gibt, die kostenlos im Freien angeboten werden, wo auch Kurzentschlossene dazukommen können. Das hat auch was mit Gemeinschaft zu tun, auch dem Vermeiden von Einsamkeit, auch das ist ein Thema und zwar nicht nur für die ältere Generation. Und es soll einfach darum gehen, auch öffentlich zu zeigen, dass Bewegung Spaß machen kann, dass es wichtig ist für unsere Gesellschaft. Es geht aber auch darum, dass wir uns überlegen, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen. Wir werden einen Präventionsbericht auf den Weg bringen in Bayern, den wir regelmäßig veröffentlichen und werden so ein paar Kennzahlen erheben. Also Sie haben Adipositas angesprochen. Mhm. Wie entwickelt sich denn zum Beispiel Adipositas in Bayern? Wird das mehr, wird es weniger? In welchen Alterskohorten ist es besonders stark ausgeprägt? Aber auch, wie entwickelt sich zum Beispiel Suchtverhalten bei Drogen? Auch das ändert sich immer wieder. Wir müssen als Staat uns immer wieder hinterfragen, passen denn unsere Maßnahmen, die wir staatlicherseits zur Verfügung stellen, überhaupt noch zur Lebensrealität der Menschen? Oder sind die schon wieder ganz woanders? Ja. Konsumieren die was anderes? Sind die Altersgruppen andere? Wie sieht die Lebensrealität der Menschen dort aus? Das muss man staatlicherseits hinterfragen und damit auch die Maßnahmen immer wieder. Das müssen aber auch Krankenkassen hinterfragen. Auch darüber habe ich mit Ihnen gesprochen, weil die mir natürlich ihre ganz vielen tollen Präventionsprogramme gezeigt haben. Das ist auch alles schön und gut. Die Frage ist immer, wen erreicht dieses Präventionsprogramm? Wird das auch von denen angenommen, von den Adressaten, die wirklich die Betroffenen sind? Ziehen die das Programm durch? Wie sieht denn da eine Erfolgsquote aus? Ich weiß schon, dass es in der Prävention schwierig zu beweisen ist. Aber wir müssen schon auch schauen, wie werden Programme angenommen? Wie erreichen wir die Menschen? Und adressieren wir sie wirklich richtig? Prävention darf da nicht einfach so ein Feigenblatt sein, wir haben da mal was gemacht, sondern am Ende muss schon auch sichtbar werden, dass es die Menschen erreicht hat.
Ja. Das sind ja extrem viele Baustellen, Kleinkinder, Grundschule, Familien bis hin zu Senioren. Wo fängt man da an oder wer berät mich bei den einzelnen Bereichen? Mit wem arbeiten Sie da zusammen? Wer hat das alles? Jemand muss Sie informieren. Wie ist da dieser Weg?
Ja, am besten fängt man überall an, um ehrlich zu sein. Es reicht nicht zu sagen, wir nehmen nur Grundschüler, wir fangen jetzt bei den Grundschülern an, ja, sondern es geht bis ins Seniorenheim, wo es darum geht, Sportgeräte zur Verfügung zu stellen, auch dafür zu werben, dass auch im höheren Alter Krafttraining zum Beispiel wichtig ist und sei es nur für die Sturzprophylaxe. Dafür zu werben, Verständnis zu generieren, das kann ich nicht alleine machen. Das heißt, wir haben uns schon im Vorfeld des Masterplans ein Bündnis für Prävention geschaffen, in dem 160 Partner sind, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, vom Sportverband über die Ärzteschaft, im pflegerischen Bereich, Krankenkassen natürlich, aber auch die Gesundheitsregionen plus der öffentliche Gesundheitsdienst. Also ganz viele Puzzleteilchen, ganz viele Menschen, die in den unterschiedlichsten Bereichen auch Expertise haben und sich dann auch ganz explizit dort eingebracht haben. Mit ihren Ideen, übrigens auch Bürgerinnen und Bürger, wir haben das offen gemacht, haben die mitschreiben lassen auf der Homepage, haben die Ideen mit aufgegriffen. Und deswegen ist es auch eine nicht nur eine Vielzahl an Maßnahmen geworden, sondern auch der Blick wirklich komplett durch die Lebensbereiche der Menschen, durch die Lebensphasen auch, die sie durchlaufen und die wir alle im Blick haben müssen. Und jetzt kann ein Ministerium alleine das nicht von heute auf morgen umsetzen, aber dadurch, dass wir so viele Partner haben, helfen die natürlich mit. Und damit ist es sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht für uns leichter zu stemmen, indem wir einfach auch Gruppierungen gewinnen, die in ihrem Programm selbst dann mehr Wert legen auf Prävention und eigene Aktionen ausrufen.
Okay, ja. Sie sprachen das Pflegeheim an. Sie haben selber ein Praktikum in einem gemacht. Wie war das? Was haben Sie da mitgenommen? Wie hat Sie das beeindruckt? Sie haben ja danach auch einen Plan aufgesetzt, eben hier die Klartext-Pflegedokumentation, wo Sie über die 10 häufigsten Mythen berichten. Wie war dieses Praktikum?
Ja, ich habe ganz zu Beginn meiner Gesundheitsministertätigkeit ein paar Stunden in einem Pflegeheim hospitiert. Das war ein Auslöser, aber nicht der einzige. Ich war in vielen Pflegeheimen danach noch. Und mir ist aber im ersten aufgefallen, zum einen, wie mit Digitalisierung umgegangen wurde und zum anderen, wie belastend auch Bürokratie war. Und da habe ich dann danach immer wieder angesetzt und habe immer wieder die Pflegefachpersonen gefragt, was genau stört euch an Bürokratie und was ist es genau? Welche Verordnung oder welche Regel stört dich und behindert dich in deinem Alltag, weniger Zeit zu haben für dein Gegenüber, für das du ja eigentlich in die Pflege gegangen bist und nicht um irgendwie auf ein Klemmbrett irgendwelche Zahlen draufzuschreiben. Und das habe ich gesammelt. Und wir haben festgestellt, und das war für mich etwas überraschend, weil ich dachte, dass es 1:1 Gesetze seien, die entweder ich oder die Bundesebene abschaffen kann. Yeah. Es hat sich in Teilen herausgestellt, dass auch Vorgaben erfüllt wurden, die gar nicht gesetzlich verankert sind, sondern die man so macht, genau. Weil man dachte, das ist dem Chef wichtig, dass es aufgeschrieben wird. Oder weil man dachte, es ist wichtig, weil die unterliegen natürlich Überprüfungen vom medizinischen Dienst und Co. Weil man dachte, es ist bestimmt bei der Überprüfung dann wichtig, dass es aufgeschrieben wurde. Und so sind wir auf diese Mythenliste gekommen, um einfach auch mal klarzumachen, das muss nicht dokumentiert werden. Es besteht kein Anlass, dass da unnötig Sachen aufgeschrieben werden. Das ist aber nur der eine Part. Der andere ist tatsächlich wirklich zu schauen, wie können wir die Dinge vereinfachen? Wie können wir es effizienter gestalten? Und da ist natürlich schon Potenzial auch. Also wir haben zum Beispiel in Bayern, legen wir jetzt Prüfungen der Pflegeheime zusammen, weil wir wissen, dass das einfach ein riesiger bürokratischer Aufwand für die Pflegeheime und damit natürlich für die Menschen, die darin arbeiten, ist. Solche Dinge zu vereinfachen war mir wichtig und da bin ich sehr eng dran, dass das verbessert, beziehungsweise haben wir schon auf den Weg gebracht. Mhm. Und der andere Punkt war tatsächlich die Digitalisierung, weil ich festgestellt habe, da steht zwar ein Computer, aber der wird dafür genutzt, dass dann Eintragungen doppelt vorgenommen werden. Also das heißt, ich war mit der Pflegefachkraft in einem Raum, wir haben den Blutdruck abgenommen, ich durfte das dann auch machen und sie hat aber immer wieder den Blutdruck auf ein Zettelchen notiert und hatten sich in die Hosentasche gesteckt. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, so, wie schaut's denn aus mit Digitalisierung bei euch? Und dann meinte sie, ja, kommen wir später dazu. Und dann sind wir wirklich in diesen Raum gegangen, wo dann tatsächlich ein Computer stand und sie hat dann von diesem Zettelchen das Ganze übertragen und habe dann gefragt, ja, ist das nicht jetzt Doppelarbeit für Sie? Und sie meint, ja, doch schon, aber das ist halt unsere Digitalisierung. Und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Digitalisierung machen wir nicht, damit wir irgendwie moderner sind, sondern es soll keine Doppelarbeit schaffen. Und das hat es für sie aber gemacht in dem Fall. Und seitdem bin ich viel im Gespräch, auch mit Softwareherstellern, aber auch mit der Pflege selbst, zu eruieren, wie können wir Digitalisierung so anpassen auf den Lebensalltag oder auf den Arbeitsalltag der Pflegefachperson und nicht irgendwie random irgendein Tool hingeben und sagen, so viel Spaß, ist jetzt digital. Das funktioniert nicht in der Pflege und das entlastet auch keinen. Und daran anknüpfend kam dann die Highcare-Agenda und auch viele Maßnahmen, Projekte, aber auch Finanzierung, die es hoffentlich erleichtern, auch mehr Digitalisierung in der Pflege zu haben, die nutzt und was bringt.
Ja. Sie waren früher zuvor Digitalministerin. Das ist für Sie solche Erfahrungen wahrscheinlich starr. Ringen Sie die Hände innerlich, wenn Sie sehen, wie Menschen Jein. Damit noch umgehen?
Nein, nicht unbedingt der Umgang. Den kritisiere ich gar nicht. Für mich war eher, wenn man als Digitalministerin aus dem Bereich kommt, wo wir uns viel drüber unterhalten haben, was machen wir mit Blockchain, wo stehen wir bei Quantencomputing und was ist in Anführungszeichen der neueste heiße Scheiß bei der künstlichen Intelligenz. Und dann kommt man in ein Pflegeheim und die erzählen einem, ja, wir haben hier noch nicht mal WLAN. Hm. Und dann kommt man ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist ein WLAN-Programm für Pflegeheime. Und das hört sich natürlich jetzt erstmal nicht so modern an, aber es ist ein Muss. Ich brauche denen in einem Pflegeheim nichts von den neuesten Anwendungen der künstlichen Intelligenz und Robotik erzählen, wenn die sagen, wir haben hier keinen ordentlichen Empfang und wir können die schönsten Tools hier gar nicht anwenden. Das heißt, zunächst mal Grundlagen sicherstellen. Und wenn die da sind, dann dafür sorgen, dass es Angebote gibt in der Digitalisierung, in der Technologie, die nicht nur verstanden werden, sondern die einen echten Mehrwert bringen für diejenigen, die darin arbeiten. Ja. Wenn es Arbeitserleichterung ist, dann ist es ein gutes Tool. Wenn es nur zusätzlich Arbeit bedeutet und eine Doppelung von Arbeit, dann können wir uns das ehrlich gesagt auch sparen.
Wie gehen Sie denn mit der Skepsis um, die einem ja immer noch begegnet, bei der elektronischen Patientenakte, beim E-Rezept? Da gab es ja sehr viel Unsicherheit. Menschen sagen teilweise, das will ich gar nicht, brauche ich nicht. Das ist ja auch wieder so eine riesige Schere. Wie machen Sie das?
Wir haben in Franken eine Modellregion gehabt. Die EPA wurde dort erprobt und wir haben das Ganze begleitet durch Kampagnen, Informationskampagnen, vor allem aber auch in den Arztpraxen. Die waren also weniger digital als vielmehr, dass Poster und Broschüren in den Arztpraxen auslagen und dort einfach auch erklärt wurde, was bedeutet eigentlich eine elektronische Patientenakte, welche Rechte habe ich da, welche Informationen stehen dort von mir. Das ist das eine, was die Information anbelangt. Das könnte aber noch breiter passieren aus meiner Sicht. Das andere ist, warum sind viele auch kritisch dem gegenüber, weil sie den Benefit nicht sehen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt gut. Ich bin häufig mit der Gematik, die ja die EPA zur Verfügung stellt, im Gespräch und werbe dafür, dass aus der EPA eigentlich ein Gesundheitscockpit wird. Das ist schön, dass der Arzt diese EPA hat und die befüllen kann mit seinen Daten und dass auch zum Beispiel Medikationspläne zur Verfügung stehen und auch Ärzte dann einfach sehen können, welche Medikamente passen gut zusammen und welche eher nicht. Aber auch der Patient sollte aus meiner Sicht einen Vorteil davon haben. Den hat er aktuell nicht, weil er jetzt gerade unterschiedliche PDFs vor sich hat, die er im Zweifel gar nicht zusammenfügen kann. Das heißt, wenn wir irgendwann mal dazu kommen könnten, dass eine EPA wie ein Gesundheitscockpit funktioniert, indem es durch eine KI auch die Gesundheitsinformationen und die Daten von mir zusammenfügt, mir vielleicht auch mal erklärt, einen Befund ganz anders zusammenfassen kann und für Laien einfach mal erklären kann, wofür ein Arzt vielleicht auch gerade keine Zeit hat. Das wäre ein echter Mehrwert. Oder dass zum Beispiel die Daten, die viele von uns mittlerweile tracken lassen durch Uhren, Ringe und was es sonst noch so alles gibt, dass die Einfluss nehmen, auch in diese EPA, auch ausgewertet werden können, auch Ärzten zur Verfügung stehen und damit auch Rückschlüsse gezogen werden können auf Behandlungen oder auch auf präventive Maßnahmen. Das wäre ein Benefit. Genauso wie der Impfausweis. Der Impfausweis muss aus meiner Sicht in eine EPA rein, damit ich weiß, welche Impfung habe ich. Im Bestfall erinnert mich die EPA auch daran, dass es wieder eine Auffrischungsimpfung ansteht. All diese Dinge hätten einen echten Vorteil für Menschen und ich glaube, dass wir dann offener wären, sowas zu nutzen und vor allem einfach mehr Sinn darin sehen, sowas in seinen Alltag auch zu integrieren.
Ja, erst gestern war ich beim Kinderarzt und habe meinen Teenager-Sohn impfen lassen und wieder mit dem gelben Heftchen gewedelt. Ja. Also da sind wir noch. Wie sollen wir denn unseren Kindern Gesundheit beibringen? Also in der Schule gibt es oft Süßkram zu kaufen, dann ziehen die Kinder manchmal am Nachmittag los, kaufen sich Chips und Prime und Gesundheitswissen wird zunehmend über TikTok und Instagram konsumiert. Ist Social Media eine Chance oder eher eine Gefahr?
Beides, glaube ich.
Setzen Sie da drauf oder eben auf ganz andere Sachen in Sachen Kinder und Gesundheit, Learnings?
Bei meinen Kindern persönlich noch nicht, weil die zu jung dafür sind. Ja. Ich finde, ab irgendeinem gewissen Alter ist man natürlich im Internet. Man ist auch auf Social Media unterwegs und da kommt es ganz stark auf Aufklärung an. Also da kommt es darauf an, mit den Kindern begleitend ihnen zu zeigen, welche Gefahren bestehen dort? Wie kann ich kritisch hinterfragen, was ein Beitrag mir erzählt? Woher kommen die Quellen? Also dieses kritische Denken ist dabei wichtig und das Begleiten von Eltern auch in den Schulen. Aber ich sehe da ehrlich gesagt auch als allererstes mal Eltern in der Verantwortung. Ist umso härter für Kinder.
Ja, es gibt ja auch immer mehr Medfluencer im Netz. Ja, binden Sie die irgendwie in Ihren Plan ein oder ich weiß nicht, wie, die sind ja auch alle nicht, weiß nicht, vertreten manchmal auch gewisse
gibt
Sachen,
solche
die
und
vielleicht
solche,
gar
ne?
nicht stimmen. Ja,
ja. Ja, ja. Also es gibt tolle, die auch wirklich wissenschaftlich basiert auch ihre Beiträge aufbereiten und die zum Glück auch eine große Reichweite haben und damit die Menschen erreichen. Aber es gibt auch wirklich viel Quatsch im Internet. Und wir wissen ja, dass ein Algorithmus auch gerne Quatsch schnell verbreitet. Da hinterher zu kommen, und das ist tatsächlich auch eine Schwierigkeit für Ministerien. Wir erklären das natürlich alles immer sehr brav und immer sehr ordentlich, aber das hat natürlich nicht den Kracherwert im Internet, wie jemand, der irgendwie ja reißerische Dinge verbreitet, die halt völliger Nonsens sind und dann aber trotzdem Verbreitungsgrad finden, die wir uns mit unseren braven Beiträgen tatsächlich sehr wünschen würden. Aber da muss man immer wieder nachsteuern und auch mit Influencern zusammen arbeiten, die da eine gewisse Seriosität an den Tag legen und auch einfach ja nachhaltig für eine Informationsweitergabe sorgen, die einfach Sinn macht.
Ja, das Thema Frauen und Mädchen liegt Ihnen ja besonders am Herzen. Sind Mädchen eine spezielle Zielgruppe? Ich habe gelesen, dass Sie einmal sagten, es gebe Studien, denen zufolge sich Mädchen weniger bewegen würden als Jungs. Das finde ich eigentlich irgendwie erstaunlich, aber da scheint es ja Grundlagen zu geben. Was
ja, ist tatsächlich
dahinter?
So. Ja.
Und in welchem Alter?
Das Alter ist ungefähr so zwischen 14 und 17.
Ah, später, weil vorher sind sie
Nein, vorher,
sie ja,
auch. Ja. Da sind die, haben die einen Bewegungsdrang wie die Jungs auch. Da sieht man eigentlich kaum Unterschiede. Aber zwischen 14 und 17 geht das etwas zurück. Das hat verschiedene Gründe, natürlich auch in der Pubertät, dass sich da körperlich Dinge verändern und man dann vielleicht nicht so offen ist für alle Sportaktivitäten. Zum anderen aber auch das Angebot vor Ort. Also ich sag mal, einen Fußballverein findet man ungefähr in jeder Gemeinde.
Aber man kommt nicht rein. Es gibt immer diese endlosen Wartelisten. Also das habe ich aufgegeben.
Ja. Ah, das Problem kennen wir jetzt nicht, aber es gibt zumindest überall einen. Ja. Angebote, die vielleicht auch in dem Alter für Mädels weniger kompetitiv sind. Die wollen das in Teilen auch nicht so, zumindest in diesem Alter. Und natürlich auch angepasst sind auf Interessen, die vielleicht eher Mädchen haben. Da gibt es einfach weniger Angebot. Und deswegen hat man da eine höhere Rate jungen Mädels, die auch Vereine einfach verlassen. Deswegen arbeiten wir auch mit dem Bayerischen Landessportverband gerade daran und machen ein Projekt. Wie können wir denn die Mädchen halten? An was liegt denn das genau? Wie müssen wir die Angebote vielleicht anpassen, um da auch schöne Initiativen zu machen, gute Angebote, dass sie dann doch mehr Lust haben, sich zu bewegen.
Ja. Sie hatten letztes Jahr den Jahresschwerpunkt Frauengesundheit ausgerufen. Wir bringen oft das Thema Gendermedizin in bunte und bunte Gesundheit. Daher finde ich das ganz interessant, dass Sie damals so titelten, Frauen sichtbar und gesund. Geht es als erstes also auch um Sichtbarkeit von uns Frauen? Und wieso muss man das 2025 noch so sagen?
Ja, es geht in erster Linie um Sichtbarkeit der Frauengesundheit, weil da sind wir schon noch im Hintertreffen. Also wenn ich mir die letzten Jahrzehnte anschaue, welche Rolle Frauengesundheit oder grundsätzlich der weibliche Körper gespielt hat in der Wissenschaft, definitiv eine vernachlässigungswürdige. Und das bedeutet aber dann auch gleichzeitig, dass in der Approbationsordnung der Ärzte und damit im Studium der Ärztinnen und Ärzte die Spezifika des weiblichen Körpers nicht so eine riesige Rolle spielen, ja, oder zum Beispiel auch Wechseljahre und Co. Nicht den Schwerpunkt bekommen, den sie eigentlich bekommen sollten. Dasselbe gilt beim Vertesten von Medikamenten, wo in ganz vielen Fällen einfach das Ganze nur an Männern vertestet wurde und nicht an Frauen. Ja, wir sind da ein bisschen komplexer aufgestellt, wir haben einen Zyklus, wir haben Hormone und so. Ja, da ist vielleicht ein Mann etwas schlichter zu beproben, zugegeben. Aber es bedeutet ja, dass wir dieselben Medikamente ja dann auch nehmen sollen. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, genau, welche Dosierung, wie wirkt sich das auf einen weiblichen Körper aus? Und all diese Dinge, ob ich mir das jetzt in der Wissenschaft anschaue oder auch in der Medizin, in der Pharmazie, führt dazu, dass häufig die Frau wie ein kleiner Mann behandelt wurde. Und das gilt nicht nur für präventive Ansätze, das gilt auch für die Diagnostik selbst, aber dann auch die Behandlung. Wenn man sich allein den Herzinfarkt anschaut, die Symptomatik der Männer kennt eigentlich jeder, die der Frauen kennen weniger. Und das führt dann am Ende schon dazu, dass Frauen zwar seltener einen Herzinfarkt bekommen, aber wenn sie einen haben, sterben sie tendenziell eher dran. Und es liegt auch mit daran, dass die Symptome einfach häufig zu spät erkannt werden.
Ja, wir hatten ja schon eben Mandy Mangler, die auf feministische Gynäkologie setzt und die promotet und hat uns unfassbare Sachen erzählt. Also, dass die Klitoris einfach in Fachbüchern weg radiert wurde, also dass sie einfach nicht existiert. Und vieles mehr, was einem wirklich zu denken gibt. Aber in anderen Ländern ist es teilweise schon besser und vorausschauender als bei uns. Zum Beispiel Frauen in den Wechseljahren. In England und Spanien gibt es da Betriebe, die Rücksicht nehmen müssen, eben Raumtemperaturen anpassen und Ähnliches. Schauen Sie oft ins Ausland für Ihre Arbeit? Gibt es da viel Inspiration?
Auch. Und ich finde, dass da einige schon weiter sind. Ich glaube aber, dass es einen durchaus großen Schub gegeben hat in den letzten Monaten. Den nehme ich schon wahr. Natürlich auch, weil mein Fokus jetzt etwas darauf gerichtet ist und mir vielleicht da mehr Sachen auffallen. Trotzdem konnten wir auch zum Beispiel Geld zur Verfügung stellen für Projekte, die sich nur mit Frauengesundheit beschäftigt haben. Ich konnte 9 Millionen Euro pro Projekt, 3 Millionen investieren für Projekte, die verknüpft sind mit künstlicher Intelligenz im Bereich von Endometriose, um es besser zu erkennen und zu behandeln, aber auch um Datengrundlagen aufzubauen über Frauen, die mit von Endometriose betroffen sind, um einfach mit der Datengrundlage einfach auch bessere Behandlungswege zu finden. Das andere ist im Brustkrebsbereich, dass wir die KI kann das Kontrastmittel ersetzen. Und das wird jetzt erprobt. Das hilft mir zwar beim Krebs direkt noch nicht, aber es hilft natürlich der Patientin vorher, weil sie nicht so stark belastet ist.
Ja.
Oder auch beim Eierstockkrebs, die KI kann erkennen, wie der Tumor am besten operiert werden muss. Das heißt, das Operationsfeld ist vorher sehr viel klarer und damit die Erfolgschancen einer Operation wahrscheinlich höher als ohne dieses Tool. Und solche Dinge auszuprobieren, auch ganz speziell auf Frauengesundheit zu münzen, ist wichtig. Dafür brauchst du Geld und dafür brauchst du einfach auch einen politischen Willen, diese Dinge in diese Richtung zu leiten.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass da jetzt Schwung reingekommen ist. Schauen sich auch die Gesundheitsministerin Nina Wagen an oder unsere Wissenschaftsministerin Dorothee Bär. Beide haben Förderschwerpunkte auf die Frauengesundheit gesetzt, haben Mittel zur Verfügung gestellt, haben sich committed, dass wissenschaftlich mehr in den Bereich von Frauengesundheit darauf gesetzt werden soll und ganz konkret einfach Programme da jetzt gemacht werden. Und das macht schon was dann, glaube ich, und gibt eine gute Bewegung deutschlandweit rein, dass sich dieser Trend umkehrt.
Ja, aber wir brauchten dafür Ministerinnen, offenbar.
Vielleicht.
Ihr Ministerium hat auch das Pilotprojekt W1-Untersuchung initiiert. Das finde ich ganz toll. Eine ärztliche Beratung zu den Wechseljahren, wo der Arzt immerhin 30 Minuten Zeit hat, über Probleme, Beschwerden und Therapien zu reden. Gibt es schon Erkenntnisse, wie das umsetzbar ist, wie das angenommen wird? Also es ist ja, glaube ich, einzigartig in Deutschland.
Ja, noch ist es einzigartig, aber wir hoffen, dass wir da eine Blaupause schaffen können. Die Projektverantwortliche ist Professor Kichle und sie und ihr Team von der TUM werden identifizieren, wie man in einer halben Stunde bestmöglich beraten kann. Gibt es schon Beschwerden? Was könnte denn sinnvoll sein in dieser Zeit? Und da geht es ja nicht nur um die Menopause, sie ist da, sondern wie kann ich dann zum Beispiel auch in der Zeit der Perimenopause schon so reagieren? Wie kann ich dann an Lifestyle-Elementen Dinge empfehlen, die es der Frau erleichtern, durch diese Zeit zu kommen? Und das sieht bei jeder Frau anders aus.
Was könnten wir alle tun, damit noch mehr in der Richtung gemacht wird? Könnte ich jetzt, wenn ich in Köln wohne, zu meinem Frauenarzt gehen und sagen, ich möchte das auch, ich habe davon gehört, Druck machen? Oder was wäre so die Möglichkeit für normale Frauen, um noch mehr Prävention zu befördern?
Mit Blick auf dieses Projekt jetzt und die Wechseljahre, glaube ich, dass es schon auch Sinn machen würde, das Ganze auch bei Politikern vorzubringen und eine Lobby zu schaffen für dieses Thema. Ich habe schon noch das Gefühl, dass es diese Lobby auch nicht bei allen Frauen hat. Also es ist nicht nur so, dass jetzt Männer da kein Verständnis dafür hätten, sondern ich sehe auch immer noch viel Schamgefühl bei Frauen. Und das ist mir auch begegnet, als ich die Kampagne gemacht habe mit den Wechseljahren, als ich Fächer verteilt habe, auf denen auch das Wort Wechseljahre natürlich stand. Ja, war ja auch die Kampagne dafür. Und ich dann durchaus die ein oder andere Rückmeldung bekommen habe, ich laufe doch nicht mit einem Fächer rum, wo Wechseljahre draufsteht. Ja. Also das gibt es schon noch. Und da auch für eine Offenheit zu werben und dieses Schamgefühl auch wegzubekommen, dass wir Frauen auch aufoktroyiert bekommen haben. Das finde ich wichtig. Und je mehr darüber sprechen, je mehr das auch selbstverständlich machen, auch im Kontext, Sie haben es vorhin angesprochen, im Arbeitskontext, ja, dass man ein gutes Recht darauf hat, darüber zu sprechen, wenn es da Probleme gibt und auch um Erleichterungen zu bitten im Arbeitsalltag. Das macht nicht nur Sinn für die Frau persönlich, sondern auch für die Arbeitgebenden. Weil am Ende des Tages gehen ansonsten Frauen in einem Alter ihnen flöten, die extrem viel Expertise und noch Energie mitbringen und die dann aber sagen, unter den Voraussetzungen kann ich hier nicht mehr arbeiten und dann unnötig in Teilzeit gehen oder sogar früher in Ruhestand gehen. Und das passiert durchaus gar nicht so selten und ist einfach auch ein Verlust, auch ein wirtschaftlicher Verlust, gesellschaftlicher ohnehin.
Ja, Sie haben gerade schon eingangs gesagt, was Ihre drei Vorsorgetipps sind. Was ist Ihnen in der Familie wichtig mit den Kindern? Worauf setzen Sie? Und haben Sie das als Kind bewusst vorgelebt bekommen? Damals, also als ich klein war, hat niemand über Prävention geredet, sondern man hat sie, wenn, eher intuitiv gelebt. Man hat vielleicht gesund gegessen oder sich einfach öfter aufs Fahrrad gesetzt als heutzutage. Also ganz intuitiv.
Ja.
Wie war das bei Ihnen?
Ja, auch intuitiv. Also gerade Bewegung oder ich meine, vom Bildschirm habe ich einfach kaum Zeit verbracht als Kind. Ja, da war mal so Fernsehen, ja, aber selbst das war zu sehr eingeschränkten Zeiten und ansonsten war man halt irgendwie draußen oder hat irgendwas gespielt im Kinderzimmer. Von daher, da gab es gar nicht so viel Diskussionen. Auch was meine Eltern viel Wert gelegt haben, ist Zähneputzen. Da erinnere ich mich dran, dass es da eher klare Regeln gab und dass sie da Wert drauf gelegt haben. Ansonsten war es eher locker und intuitiv, muss ich sagen. Aufs Zähneputzen lege ich heute noch viel Wert, auch bei meinen Kindern. Ansonsten, was den natürlichen Bewegungsdrang anbelangt, da muss ich nicht viel sagen. Es sind beides Kinder, die sich einfach gerne bewegen und auch viel Sport machen. Bei Gemüse diskutieren wir doch ab und zu. Es kommt ein bisschen aufs Gemüse drauf an. Und ja, aber Salat zum Beispiel essen sie gern. Rohkost, das ist nie ein Problem.
Ja.
Trotzdem, auch das, natürlich schmecken Nudeln immer besser. Und ich erinnere mich an eine Situation mit meiner Tochter. Sie hatte ihren Teller Nudeln gegessen und der Salat war noch nicht leer. Und ich habe sie gebeten, den leer zu essen. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat aber keinen Hunger mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber für die Nudeln hat es ja auch gereicht. Jetzt ist halt noch den restlichen Salat. Und dann war sie schwer genervt, meine damals 7-Jährige, und hat die Augen verrollt und hat gesagt, ach Mama, als du Digitalministerin warst, war es auch noch einfacher mit dir.
In dem Alter schon,
ja,
so einen,
also die Sprüche musste ich mir auch schon anhören.
Sehr nett. Ja, aber ich habe den Eindruck, dass in der Politik jetzt auch mehr möglich ist. Also früher waren die Politiker so ein bisschen bräsiger, behäbiger, mussten viel in Sitzungen sitzen, viele Arbeitsessen machen. Und jetzt gibt es irgendwie ganz viele junge Frauen, die total fit aussehen. Sie sagen selbst, sie schaffen es immer, Bewegung in den Alltag einzubauen. Ist das einfach ein anderer Angang, den man sich erlaubt, weil man weiß, ich muss darauf achten, ich muss auf mich achten? Oder hat sich da irgendwie in den Rahmenbedingungen auch ganz viel geändert?
Ja, ich glaube, das ist eine Form von Prioritätensetzung. Also
gehört auch zur Vorsorge.
Ja, genau. Also um auf meinen Schlaf zu kommen und ihn wirklich zu priorisieren, bedeutet halt auch, dass ich keine Streaming-Formate nutze. Ich stream gar nichts. Also das heißt, ich verschwende da keine Zeit rein. Mir ist auch nicht wichtig. Und dementsprechend würde ich sagen, da spare ich mir Zeit. Da schlafe ich lieber eine halbe Stunde länger. Oder treffe mich tatsächlich auch zu Gesprächen für ein Walk and Talk.
Okay, ja.
Also
draußen.
Ja, ja, das geht nicht immer.
Ja.
Aber es sind Formate möglich. Habe ich damals schon als Digitalministerin eingeführt, und zwar mit meinen Mitarbeitenden. Und habe gesagt, das war ab und zu, war ein Termin, habe ich gesagt, wir gehen eine Runde. Jeder, der kommen mag, kann mir auch jedes Problem erzählen, was es so gibt im Ministerium, oder auch Ideen bei mir pitchen. Die erreichen einem manchmal gar nicht mehr so, wenn man dann das so immer in seiner Ministerbubble sitzt. Ja, und dann gibt's aber ganz tolle Ideen, die aber vielleicht gar nicht so den Weg zu einem finden. Und das wollte ich aufbrechen, indem wir einfach draußen gelaufen sind und ganz locker miteinander gesprochen haben. Und da haben sich manchmal ganz wertvolle Gespräche und ganz wertvolle Ansätze ergeben, die ich sonst so nicht bekommen hätte. Von daher, sich einfach auch was Neues aussuchen und die Prioritäten für einen selbst richtig setzen, das finde ich wichtig. Jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag und die sollte man einfach so nutzen, dass das eigene Energielevel so hoch ist, dass man es dann auch gut verwendet für die Arbeit, aber am Ende auch für soziale Kontakte, die auch nicht vergessen werden dürfen, auch bei aller Politik.
Ja, das finde ich einen tollen Aufruf, denn gerade Frauen neigen ja oft dazu, dass sie als Erste hinten überfallen in Job und Familie und allen gerecht werden. Also ein sehr intensiver Appell. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie da waren. Ja, ihr habt es gehört, wir haben es in der Hand. Wir sollten uns alle mehr um uns und um unsere Gesundheit kümmern. Legt los mit Sporteln mittags, vielleicht mit der Extraportion Gemüse und schiebt die oft nervige Untersuchung beim Frauen- und Zahnarzt bitte auch nicht auf.